Also bei Otto hatten wir immer den Spruch, damals war das noch viel präsenter, es ist bisher jeder Katalog gedruckt worden. Das heißt also auch, wenn was schief läuft, ne, dass man da die Gelassenheit hat, das wird schon, am Ende wird irgendwas gedruckt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreativcorner Podcasts. Heute habe ich mir Karin Postert in die Kreativcorner eingeladen. Sie ist Expertin für Content Marketing und Strategie und arbeitet auch als Artdirektorin und Konzepterin in Foto- und Videoproduktionen für viele unterschiedliche Brands. Davor war Karin lange beim Otto-Konzern angestellt. Sie ist Teil des Artist-Pool-Kollektivs und engagiert sich nebenher ehrenamtlich im Digital Media Room e.V. in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit für ein Gespräch hat. Herzlich willkommen, Karin. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei der Vorstellung.
Hi Stefan, vielen Dank für die Einladung. Nee, war super. Herzlichen Dank für diese tolle Vorstellung. Nö, die wesentlichen Punkte, denke ich, hast du damit aufgegriffen. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Danke. Ja, freut mich sehr, dass du da mit dabei bist. Ich hoffe, du hattest bisher einen schönen Morgen. Alles lief gut.
Super entspannt. Bin
Super
in
entspannt.
ganz freudiger Erwartung auf unser
Voll gut.
Gespräch jetzt heute.
Sehr gut.
Alles easy.
Hamburg ist wahrscheinlich auch, wie man so schön sagt, Schiedwetter.
Ja, grau in grau. Es zeigt wirklich das schönste Hamburger Grau, was es zu bieten hat heute.
Gut, dann sind wir uns heute wettertechnisch auch ähnlich. Aachen ist eine graue Suppe aus Nebel, Hochnebel.
Die Häuser, Dächer, die verschwimmen im Grau des Himmels.
Ja, gut, dann haben wir heute dasselbe Wetter. Gut, dass wir indoor sind und den Podcast aufnehmen können. Ich habe ja eben das schon so ein bisschen angerissen, dass du ja ziemlich viel machst. Erst auf Konzernseite, dann Freelancing, dann aber auch engagiert in einem Kollektiv, was ja auch nochmal was völlig anderes ist. Kommst du da nicht manchmal ins Schwimmen, so mit verschiedenen Hüten auf, die man hat, verschiedenen Rollen, die man einnehmen muss, so im Laufe des Tages?
Ja, im Moment ist es so, dass tatsächlich die Artdirektion und die Content-Strategie wirklich bei mir relativ klar getrennte Säulen hat. Das trennt sich auch in der gesamten Kommunikation. Das heißt, ich habe wirklich zwei getrennte Erzählstränge und eben fühle mich auch tatsächlich im Moment noch so, dass ich die Hüte immer wieder wechsle und in die verschiedenen Rollen schlüpfe. Ganz langfristig würde ich mich freuen, wenn das ein bisschen mehr zusammenwächst. Aber das ist für mich gerade wirklich gut handelbar. Und sowas wie das Kollektiv oder eben auch das Ehrenamt ergänzen das einfach gut. Und tatsächlich ist das alles nicht so themenfremd, als dass man da nicht sozusagen auch ja, mit dem gleichen Mindset unterwegs sein könnte. Es ist, ergänzt sich alles super.
Wie soll ich das sagen? Viele erzählen halt so, oder war in den letzten Talks halt auch, dass sie so ein bisschen schon mit den verschiedenen Rollen strugglen, bei sowas wie, ah ja, da muss ich halt abends jetzt auch noch Buchhaltung machen. So halt, ne? So,
Das müssen
dass
wir
das
nun
schon.
alle, ne? Da würde ich eher sagen, ja. Also wenn dann, wenn diese Hüte ins Spiel kommen, die nerven uns aber vermutlich irgendwie gerade als Kreativschaffende alle. Ja, das ist natürlich das, da muss man durch, würde ich sagen.
Es gibt solche und solche, habe ich gehört.
Okay. Die meisten, die ich kenne, die haben da kein Vergnügen, sich mit Belegen und Steuergeschichten
Aber
auseinanderzusetzen.
tatsächlich, ich finde das manchmal ganz entspannend, sich einfach eine Stunde hinzusetzen und nur sowas zu machen.
Naja, ist ja auch toll. Wenn das dann leicht von der Hand geht, ist das natürlich super. Für
Ja,
mich ist das
ja.
schon ein Angang, muss ich sagen. Also Zahlen sind nicht so ganz meine Welt. Ich beschäftige mich lieber mit dem visuellen, schönen Ding. Aber muss halt gemacht werden, ist ja so.
Ich wollte gerade sagen, ne? Ich meine, du machst ja auch, wenn du jetzt Artdirektion für Produktionen machst, ist ja bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Full Service. Das heißt, du kümmerst dich ja auch um die Organisation aller Gewerke, wie man so schön
Exakt,
sagt, ne?
ja.
Das ist ja auch viel Kommunikation und viel Budgetierung.
Im Grunde ja, aber das ist so routiniert in der Regel. Also bewege ich mich schon auch eher bei Inlandsproduktionen zum Beispiel. Halt dieses Ganze, was die Sache wirklich knifflig macht. Bei Auslandsproduktion muss man auch wirklich budgetär und kalkulativ ganz andere Dinge bedenken. Das haben wir jetzt hier in Deutschland, ist es alles ein bisschen unkomplizierter und da gibt es ganz viele Erfahrungswerte, mit denen man dann arbeitet. Sei es eben Honorare für das Team oder Location-Fees, solche Dinge, die hat man relativ schnell ein Gefühl dafür oder über die Jahre eben entwickelt und dann stresst mich das auch nicht mehr. Das ist für mich völlig fein, weil das so ein Tanzbereich ist, auf dem ich mich auskenne und das ist dann für mich Teil des Jobs und das mache ich gerne. Ich liebe das, wenn ich eine Produktion wirklich von der ersten Idee über das Konzept bis eben auch die ganze Produktionsumsetzung dann selber machen kann. Finde ich super.
Spannend. Also ist quasi das Parkett, auf dem du dich auskennst.
Sozusagen. Ja, total. Ja, genau. Also ich arbeite auch gerne mit Externen zusammen, gar keine Frage. Wenn mich da in der Produktion jemand unterstützt, umso schöner. Aber für mich gehört das dazu, bei den meisten Produktionen, ja.
Geht mir tatsächlich oft genug auch so, dass man schon ein Gefühl, also klar, man macht das ja nicht erst seit gestern. Das heißt, man hat ein gewisses Gefühl für Budgets. Manchmal ist es jetzt sowas wie, auf einmal ist Energie sehr viel teurer oder oh, jetzt haben wir eine Inflation. Solche Sachen muss man dann immer so ein bisschen noch mit einpreisen sozusagen oder mit bedenken, ne?
Exakt, und das, wenn, dann klärt man das ja auch vorher, ne? Also das schließt natürlich nicht aus, dass man manchmal Anfragen bekommt für ganz, ganz Riesenproduktionen und dann am Ende rauskommt, dass da für ein Daumenkino das Budget sozusagen am Ende übrig bleibt. Das erlebt man natürlich immer wieder. Aber ja, so what? Dann gibt es ein schönes Daumenkino, ist auch schön.
Das ist halt schwierig. Alle warten immer Hollywood, können aber leider.
Ja, genau. Ja, die Ansprüche werden auch höher, weil einfach die Qualität so krass steigt, ne? Sei es schon jetzt im Content-Bereich durch Canva, ne? Davon kann man halten, was man will, aber es ermöglicht einfach wirklich vielen Leuten schon einen relativ hohen Output, also qualitativ hohen Output zu generieren. Und dadurch sind die Erwartungen einfach auch viel höher, ne?
Ja. Klar, und wir wissen alle, ein Template ist auch nur ein Template. Sobald ich von zweizeilig auf dreizeilig springen muss, wird es schwierig. Ne? No. So, da muss man dann halt doch wissen, was man da tut.
Ja, und es ermöglicht einfach dann auch die Unternehmen daran, selbst weiterzuarbeiten. Ne? Also ich liebe das natürlich, langfristig zu betreuen, aber ich kann das auch total verstehen, wenn sie die Kompetenz am Ende gerne im Unternehmen haben. Und dann soll das auch so sein.
Eben, wollte ich gerade sagen. Ne? Ich meine, das ist der Grund, warum wir uns mit Microsoft Designer jetzt beschäftigt haben, weil ich hatte schon so ein bisschen mit Teams im Gefühl, dass Slack überall rausfällt, weil wenn Teams in dem Office-Paket drin ist, sagen alle Controller in jedem Unternehmen, ja, guck mal, wofür sollen wir denn für zwei Sachen bezahlen, das doch da drin.
Ah, ja, oh Gott.
So, und das wird mit Microsoft Designer genauso passieren. Jetzt haben sie es, ich glaube, vor zwei Wochen in Australien, UK und US schon integriert ins Paket.
Weil, ja.
Bevor wir jetzt aber zu tief schon in alles einsteigen, ja, wir sind ja schon eigentlich mittendrin, ne?
Fangen wir vorne an.
Ich will so ein bisschen das dramaturgische Konzept jetzt auch nicht direkt schon in der ersten Staffel aufgeben. Deswegen würde ich jetzt spontan 1 bis 3 Fragen stellen. Mhm. Welches gescheiterte Projekt war am Ende für dich trotzdem super wichtig? Sei es auch nur als Learning.
Also gescheiterte Projekte habe ich ja nun mal nicht, ne?
Nee, natürlich ja niemand. Ne? Ja, genau, das ist das Fiese an der Frage, dass man sich eingestehen muss, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist.
Also ich kann das nicht an einem Projekt festmachen, aber über die Jahre hat man natürlich hier und da, sei es durch das Team oder auch selbst verschuldet, natürlich irgendwelche Schnitzer sich geleistet, die hätten vermeidbar sein können. Und das macht nämlich am Ende die Erfahrung aus, die man dann über 20 Jahre gewinnt. Also dass man dann einfach ein paar Dinge so auf dem Zettel behält, die einfach am Ende auch eine reibungslose Produktion ausmachen. Ne? Das hat viel auch mit Kommunikation zu tun. Das können technische Details sein, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, die dann aber durch Kundenfeedback irgendwie nochmal rauskommen, wo man denkt, oh ja, ich glaube, das wäre auch für andere Kunden relevant. Also da gibt es sicherlich eine längere Liste, wenn man da so mal die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt. Und wie ich vorhin sagte, aus budgetären Gründen, dass man irgendwie, ich hatte zum Beispiel, du hattest ja schon gesagt, ich habe für Otto gearbeitet, ich hoffe, ich plaudere jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen, aber es wurde mal angefragt, eine Produktion fürs Planetarium zu machen. Und da sind wir natürlich richtig deep eingestiegen, auch in der Kalkulation. Das ist ja nicht so einfach zu kalkulieren, denn da werden ja mit verschiedenen Projektoren gearbeitet, ne? Und das ist halt einfach nicht, was wir jetzt alltäglich gemacht haben im Fotostudio da. Und auch da ist es dann am Ende eben gescheitert aus Gründen eben des Budgets, was man schon ahnen kann. Aber das zum Beispiel war so bei mir das erste Mal, dass ich auf jeden Fall immer gelernt habe, solche Budgets vorab abzuklopfen, damit man gar nicht erst anfängt, da große Konzepte zu machen, die am Ende nicht umsetzbar sind. Das wäre zum Beispiel eins der Learnings, die ich dann über die Jahre einsammeln durfte.
Das könnte man jetzt als gescheitertes Projekt bezeichnen, aber...
Richtig, ich fand es so schade, ich hätte es so gern gemacht. Ja. Aber ja, ich weiß noch nicht mal, was wir stattdessen gemacht haben, wird auch schön gewesen sein, denke ich.
In jeder Karriere gab es irgendwann mal so das eine Projekt, glaube ich. Also jetzt nicht aus Verschulden, also aus Eigenverschulden vielleicht auch gar nicht, sondern einfach, weil es nicht, genau wie du gerade sagtest, nicht gepasst hat.
Ja, oder dass Daten verschwunden sind oder sowas, ne? Ja, das kommt bestimmt mal vor. Erinnere ich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Bei den meisten kreativen Menschen ist ja immer so das eine Projekt, wo man die Freigabe vom Kunden nicht eingeholt hat und prompt da ist was schiefgelaufen. Und da musste man aus eigener Tasche das Neumachen bezahlen.
Gott sei Dank nicht, nee. Also was natürlich so passiert ist, dass eine Kundin da die Kamera umgerissen hat, vom Tisch gefegt hat, sowas natürlich, ne? Dass irgendwie teure Modelle, die eingekauft wurden, gar nicht erst losgeflogen sind aus den USA und einfach nicht da waren am Produktionstag. Dass
das sind die Sachen, an die gewöhnt man sich wahrscheinlich über die Jahre, oder?
Da muss man wirklich sagen, ich erzähle das jetzt so, als wäre das nichts, aber da gab es natürlich Situationen, wo mir wirklich das Herz in der Brust gesprungen ist, aber mittlerweile bin ich da echt relativ entspannt. Auch eben, ja, bei den Modellen erlebt man natürlich viel, dass wir eigentlich ein POC-Model mit Afro gebucht hatten und dann sagte die Haare Make-up, hast du dir mal die aktuelle Story angeguckt? Ich so, nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, die hat jetzt Cornrows, also so ganz eng geflochtene, ganz dünne Zöpfchen am Kopf, sah super aus, war aber natürlich gar nicht, was die Kundin in der Situation wollten. Ja, solche Dinge. Also dann haben wir dafür gesorgt, dass noch über Nacht diese ganzen Zöpfchen wieder aufgemacht wurden.
Wirklich? Hat die das dann gemacht?
Mhm.
Das ist natürlich aber eine ganz schöne Arbeit, ne?
Ja, absolut. Ja. Aber sowas passiert.
Mhm. Da habe ich doch, glaube ich, später noch eine Frage zu.
Ja,
die muss ich behalten.
Sehr gerne.
Die Frage schließt sich so ein bisschen daran an, wie alle die Fragen. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten mit dem Wissen von heute?
Ja, ach, vielleicht in solchen Situationen, wo es dann aufregend wurde, ne, ein bisschen durchzuatmen und... ja, dass man sich, also bei Otto hatten wir immer den Spruch, damals war das noch viel präsenter, es ist bisher jeder Katalog gedruckt worden. Das heißt also auch, wenn was schief läuft, dass man da die Gelassenheit hat, das wird schon, am Ende wird irgendwas gedruckt. Und ja, einfach vielleicht noch stärker in der Kommunikation zu sein. Ich hatte ja nicht nur die Art Direktion, sondern auch die Projektleitung. Und das ist als junger Mensch manchmal herausfordernd, weil Projektleiter und Leiterinnen in der Regel dafür zuständig sind, auch schlechte Nachrichten zu überbringen. Für alle Beteiligten, sei es jetzt an den Auftraggeber, die Auftraggeberin oder auch ans Team. Wir hatten das, um jetzt nochmal bei den Modellen zu bleiben, auch mal, dass der Kunde oder die Kundin direkt gesagt hat, nee, das hatten wir uns anders vorgestellt, die muss jetzt gehen. Und solche Dinge sind natürlich dann für einen relativ jungen Menschen, der gerade oder die gerade eben aus dem Designstudium kommt, dann doch herausfordernd, weil ich auch super empathisch bin und denke, das ist irgendwie ganz schlimm, dass ich jetzt da sagen muss, sie muss jetzt gehen, das ist ja Horror. Und ja, diese Art von Kommunikation, die gehört leider mit zum Job und da muss man eben dann durch sozusagen, aber grundsätzlich bin ich eben dafür, dass man da ein offenes Gespräch führt mit allen Beteiligten und ja.
Jetzt hast du tatsächlich in der Antwort für die eine Frage, meine Frage, die ich mir merken wollte, schon beantwortet, ob dir wirklich mal passiert ist, dass ein Kunde oder eine Kundin gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was, das geht nicht raus.
Ja, das ist mehrfach vorgekommen tatsächlich.
Ja, ich höre das nämlich von vielen Leuten. So in der Produktion bei sowas sind und Model Booking halt auch machen?
Also da möchte ich jetzt gar nicht irgendwem Schuld zuweisen, aber es passiert leider sehr häufig, dass zum Beispiel immer noch alte Setcards und Polaroids im Umlauf sind zum Beispiel. Was auch eine ganz schöne Geschichte ist, ich habe mal für ein Unternehmen Mitarbeiter Fotos gemacht, gehört ja auch mit dazu, Corporate Fotografie. Und da wurde natürlich vorher abgefragt, für die Stylistin, welche Hemdgröße die Mitarbeitenden da haben, gerade bei den Männern halt. Und die haben natürlich von sowas in der Regel nicht so viel Ahnung und haben halt zu Hause in das einzige Oberhemd geschaut, was sie halt noch hatten. Vermutlich von der Hochzeit oder man weiß es nicht, von welchem offiziellen Anlass. Also auf jeden Fall entsprach das in keinster Weise der Realität, obwohl wir gut ausgestattet waren mit einer Größe kleiner und einer Größe größer.
So hat es nicht funktioniert.
Nein, es hat nicht funktioniert. Wir hatten exakt ein Hemd, was am Ende alle anhatten.
Hoffentlich nicht gemustert, das ist aufgefallen.
Ja, es war, es war also von der Stylistin ein uniformes Hemd, was am Ende leider alle Herrschaften nacheinander tragen mussten. Das war wirklich Horror. Vor allem da ja für Menschen, die nicht so oft vor der Kamera sind, das auch sehr aufregend war. Und wir haben dann immer mal wieder natürlich drüber gesteamt, aber das half nichts. Das Hemd stand am Ende des Abends praktisch in der Ecke. Aber nochmal Hut ab für alle Beteiligten, dass sie sich dazu bereit erklärt haben. Ja.
Heutzutage schnell KI anwerfen und unterschiedliche Einfärben.
Wir hatten ja, weiß ich nicht, 10, 12 Hemden da hängen, aber es passte alles nichts, weil einfach die alle zu klein waren.
War das, um nochmal so drauf zurückzukommen, du bist dann direkt aus dem Studium raus zur Otto Group gegangen?
Nee, ich hatte irgendwie noch eine andere Abzweigung und dann war ich erst in der Milchstraße. Das war natürlich auch irgendwie aufregend, weil ich war erst in der Bildredaktion und dann in der Grafik und bei der Redaktion der Tomorrow. Das ist so ein digitales Lifestyle-Magazin. Also ich glaube, es wurde gesagt, das erste digitale Lifestyle-Magazin. Also es war nicht digital, sondern es ging um den digitalen Lifestyle. So.
Das war so ein bisschen die deutsche Ausgabe der Wired plus X Themen.
Ja, so ein bisschen, genau.
So ein bisschen.
Ja, so ein bisschen.
Also, ich habe die auch gelesen.
Ja, es gab ja auch nicht so viel, ist ja nun mal so, ne? Und das war eine recht lehrreiche Zeit und endete dann schon, also meine erste Festanstellung endete dann direkt schon mit einer Abfindung, denn ja, der Verlag hat sich aufgelöst, wurde verkauft, die Redaktion ist nach München gegangen und von da aus bin ich dann zu Otto tatsächlich. Aber beziehungsweise war das auch noch so ein bisschen so, ich habe schon bei der Milchstraße das Glück gehabt, in einer Entwicklungsredaktion arbeiten zu dürfen, parallel für so ein Celebrity-Magazin. Und damals war Grafik auch noch viel stärker, auch noch ein, ja, präsent in meinem Doing. Und gerade Editorial Design mochte ich halt sehr. Und ich hatte dann parallele Angebote von Otto und eben auch einer Entwicklungsredaktion, was eigentlich immer mein Traum war. Und ich habe mich sehr schwer getan mit der Entscheidung. Und ich frage mich heute immer noch, warum ich mich für Otto entschieden habe. Bereue das überhaupt nicht, stelle das auch gar nicht in Frage. Grundsätzlich war nur irgendwie immer für eine Entwicklungsredaktion arbeiten mein Traum. Aber ich habe mich damals aus irgendwelchen Gründen dagegen entschieden und finde das auch immer noch richtig und gut so.
Vielleicht war ihm das Risiko...
Ja, ich weiß noch, dass die Chefredakteurin, die war auf jeden Fall so, dass man denkt, der möchte man eigentlich nicht ein zweites Mal begegnen. Sie hat aber auf jeden Fall nicht versäumt, mir noch zu sagen, wie kann man so als junger Mensch, der gerade die Karriere startet, schon so einen großen Fehler begehen?
Also, das hat sie gesagt.
Ja. Oh. Und dann dachte ich spätestens, okay, das war richtig entschieden.
Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja.
Boah.
Ja, aber jetzt bin ich halt den Weg gegangen.
Aber du bist dann auch direkt, als habe ich eben so rausgehört, als Projektleiterin dann eingestiegen.
Ich war kurz, weil ich noch in der Katalogwerbung habe dann noch Grafik gemacht. Es war die Umstellung von dem blauen Logo auf das rote.
Otto hat ja mal ein blaues Logo.
Ja, einen Relaunch vom Logo gemacht. Und das heißt also, alle Themenkataloge brauchten einen neuen Titel. Also alle Themenkataloge mussten einmal angefasst werden. Das heißt, ich habe ein Jahr lang nur für alle Kataloge neue Titel entwickelt, was auch ganz schön war. Aber das war ja dann irgendwann auch erledigt. Und ich habe dann über die Zeit gemerkt, dass die reine Grafik einfach nicht mehr so mein Ding war. Und hatte dann das Angebot, eben im Fotostudio direkt die Projektleitung und die Art Direktion zu übernehmen. Und das habe ich dann gemacht.
Krass.
Und ich wollte nur 2 Jahre bleiben, wie das immer so klassisch so ist, ne? Also ich dachte, ja, Otto ist gut, ist okay für den Lebenslauf, ich mache das mal 2 Jahre. Und dann, ja, alles in allem, ich glaube, es waren also auf jeden Fall über 9 Jahre. Es war eine lange Zeit.
Gut, wenn man aber dann tatsächlich in-house auch eine Leitung angeboten bekommt, einer völlig anderen Unit sozusagen, ne, ist es ja auch so, als hätte man den Job gewechselt. Man arbeitet immer noch für dasselbe Unternehmen, aber es ist eigentlich ein anderer Job.
Absolut, das ist schon räumlich ganz anders, denn das Haupthaus, ich weiß nicht, für alle Zuhörenden, die Otto kennen, das ist halt ein riesen Bunker, das ist wie so, oder ein ganzes Gelände, was wie eine eigene Stadt ist. Und das Fotostudio, das es jetzt auch gar nicht mehr gibt, das wurde letztes Jahr geschlossen, aber das liegt halt ganz abseits des Campus sozusagen, also mit einer eigenen Zufahrt, und es war einfach ein viel gemütlicheres Umfeld. Und ja, auch so war das noch eine Zeit, die viel ermöglicht hat. Also es gab große Budgets. Wir hatten einen sehr visionären Studioleiter, der jegliche Art von neuem Equipment gerne ausprobiert hat. Wir haben einen Weltrekord mit einem also selbstgestalteten Matrix-Ring errungen, in dem wir 140 Canon-Kameras Mark II damals noch aufgebaut haben und dann eine Kombination aus Video und Fotografie inszeniert haben. Also es war ein riesen Kreis von gleichzeitig auslösenden Kameras, mit denen wir tatsächlich dann ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen sind. Es war eine Kooperation mit Canon damals, und ach, die Liste ist lang an guten Dingen, die wir da gemacht haben. Und da bleibt man dann halt auch, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also dann wird auch der eigene exploratives Spieltrieb, ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
Ja, exakt. Und was ich auch sehr mochte, dass, obwohl ich noch so jung war und natürlich auch gar nicht in dem Bereich viel Erfahrung mitgebracht hat, hat mich da niemand an die Hand genommen. Das könnte man jetzt vielleicht auch negativ sehen, aber für mich war das einfach, ich durfte machen, und es wurde auch nicht viel in Frage gestellt. Also natürlich, wenn es fachlich was zu korrigieren gab, war das natürlich, lag das auf der Hand, aber grundsätzlich wurde ich da eingestellt, um den Job zu machen, und den durfte ich halt einfach auch machen. Das habe ich viel später im Laufe der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, oder eben auch, ich hatte eine Zeit lang mal Teilzeit Anstellung, da wurden mir viel von dieser Entscheidungskraft genommen, und das merke ich, das beschneidet mich sehr in der kreativen Arbeit.
Ist das auch ein Grund für dich gewesen zu sagen, ich jetzt irgendwo anders hingehe, wo das dann genauso ist, entscheide ich mich für die Selbstständigkeit?
Ja, und das haben wahrscheinlich viele Menschen, die darüber nachdenken, eventuell genau eben den Job zu wechseln, dass man ja nie weiß, was man bekommt. Ne? Das war auch der Grund, warum ich so lange bei Otto war, weil also das Nest, wie es da so war, das war schon gemütlich. Und heute würde ich aber allen sagen, die irgendwie merken, dass die Pfade ausgetrampelt sind, geht lieber 2 Jahre früher. Also das wäre schon auch okay gewesen, wenn ich den Absprung ein bisschen eher genommen hätte. Aber ja, die Selbstständigkeit war mir da ein großes Anliegen dann.
Tatsächlich, heutzutage findet sowas gar nicht mehr so richtig statt, ne?
Was meinst du, dass die Leute so lange in einem Unternehmen bleiben?
Ja, es wird viel schneller gewechselt.
Ich finde auch diese Fixierung damals auf diesen lückenlosen Lebenslauf und dieses alles muss irgendwie so am Stück und so, das wissen wir ja jetzt alles Quatsch. Und je mehr die Leute mitbringen aus verschiedenen Bereichen, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten bietet das. Von daher, da muss keiner mehr gucken, dass das alles an einem Stück stattfindet. Also
Vor allen Dingen sowas wie gerade im Bereich Marketing, hast du ja dann entweder klassisches Marketing, und rein historisch bedingt kommen halt viele aus der Linguistik, der Soziologie, Philosophie, was auch immer. Das ist eine Branche der klassischen Quer- und Seiten- und Switch auf was anderes, ne?
Man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Also es heißt ja nicht nur, weil man eben mal mit einer Profession gestartet ist, dass man die immer und ewig weiterführen muss. Bei mir hat sich das ja auch total natürlich und logisch ergeben, dass mein Hauptfokus jetzt eigentlich auf der Content-Strategie liegt. Denn die ergänzen sich einfach super. Ich habe ganz oft bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen gemerkt, dass sie kamen dann mit so Moods von irgendwelchen Mitbewerberinnen und bei der Nachfrage war dann irgendwie, gab es einfach keine Antwort darauf, warum wir das jetzt produzieren sollen.
Ja, ich weiß leider ganz genau, was du meinst.
Ja, es gab halt überhaupt keine Idee von irgendwelchen Content-Zielen oder irgendeiner Art von Strategie dahinter, sondern es wurde dann nur gesagt, ja, das läuft doch bei XY auch super, also machen wir das auch, dass aber die eine Strategie für das eine Unternehmen nicht der Strategie fürs andere Unternehmen entspricht. Das liegt eigentlich so ein bisschen auf der Hand und dann habe ich so oder so angefangen, die Brands, die ich betreut habe, dann eben dahingehend auch zu beraten, also eben auch den Mut zu finden, ihre eigenen Wege zu gehen und nicht nur irgendwas zu kopieren und diese strategische Herangehensweise, die ergänzt einfach total gut das Kreative und das Konzeptionelle und deswegen ist das für mich eine runde Sache.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele machen.
Und es muss auch zwischendrin nochmal überprüft werden. Ne? Nur weil man das einmal für richtig befunden hat, heißt das nicht, dass das auf immer und ewig jetzt die Strategie ist. Also weil die Strategie ist eh so ein bisschen schwierig. Aber wenn man sich da erstmal auf den Weg begibt, die Dinge etwas mehr mit Plan anzugehen, statt nur von so einem Bauchgefühl heraus, dann ist das einfach erfolgsversprechender.
Ist das auch so, aber auch so ein bisschen das Learning bei dir selber in der Eigendarstellung, dass du halt sagst, da habe ich selber gemerkt, ich muss da auch strategisch herangehen?
Ich habe gemerkt, ich muss viel weniger strategisch werden, denn es gibt ja viele Menschen und ich gehöre auch ein bisschen dazu, für die Sichtbarkeit und die Selbstdarstellung nicht so super intrinsisch ist und nicht unbedingt immer nur mit einem sehr Wohlfühl-Moment zu tun hat. Da nehme ich mich übrigens in der Content-Beratung auch, dem nehme ich mich sehr an, dass ich sehr empathisch mit den Leuten arbeite, die sich eben nicht so gerne zeigen, dass wir dann Bildsprachen und Konzepte entwickeln, wie das anders geht. Als ich jetzt mit dem neuen Kanal gestartet bin für die Content-Strategie, hatte ich halt eine total klare Vorstellung, wie das laufen soll. Also ich hatte halt gedacht, ich bin beratend tätig und jetzt muss das auch alles so ein bisschen seriöser ablaufen. Ich weiß nicht. Also ich hatte mir eine Color Range überlegt für meinen neuen Insta-Feed. Das sollte jetzt alles eben beige sein und grau. Ich habe mir selbst so ein bisschen sowas auferlegt wie Beanies und Hoodies finden nicht mehr statt auf diesem Kanal. Also so ein Schwachsinn. Das war so ein unnatürliches, unauthentisches Darstellen meiner selbst. Das passte nicht zu mir und das ist aber in Ordnung. Ich finde das völlig okay, wenn man sich erstmal da findet und sich selber auch auslotet, wie weit, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich nicht wohl. Und für mich war halt in dem Moment strategisch wichtiger, mal so ein bisschen loszulassen, da viel zu experimentieren und zu gucken, welche Kanäle sind gut für mich, welche Art von Darstellung ist für mich perfekt, wo fühle ich mich wohl und so erarbeite ich das eigentlich auch mit meinen Kundinnen. Also manchmal ist Loslassen auch ein guter Weg, um mal zu gucken, wo man hingehört und wie man das gerne umsetzen möchte.
Mal ganz davon abgesehen, es ist kein gedruckter Katalog, sondern das ist ein Insta-Feed.
Der Post von heute interessiert morgen keinen mehr, ne?
Nee, man verrennt sich da auch schon mal bei der Eigenkonzeption.
Ist so. Also das ist halt einfach auch, man guckt ja nicht von draußen drauf. Das ist so viel einfacher zu analysieren, wenn man eben nicht richtig drinsteckt. Das ist ja bei allen Themen so. Dass so ein Blick von außen wirklich hilft. Und deswegen, berate ich ja auch eben selbstständige Unternehmen dabei, wie sie da den richtigen Weg finden.
Ja, würdest du auch sagen, das ist so ein Fakt, den du erst später erkannt hast, dass du sagst so, ey, ich kann Leuten, also die brauchen die Außenbewertung. Also ich komme da nicht rein und erzähle Negatives, sondern sie brauchen das Feedback.
Ja, das habe ich in der Zusammenarbeit mit den Brands natürlich gemerkt, ne? Als ich dann angefangen habe, ich habe eine Brand aus Dresden, habe ich komplett über 1,5 Jahre betreut in dem Bereich, was mir auch viele Learnings so erbracht hat, eben jetzt auch für die Zusammenarbeit mit anderen. Ja, also was da auf jeden Fall auch sehr, sehr bestärkt darin, dass das ein richtiger Weg ist, ist eben das Feedback, was ich bekomme nach abgeschlossener Beratung. Das ist wirklich Wahnsinn, wie emotional das manchmal ist. Also da sind Kundinnen, die haben wirklich Glitzern in den Augen, weil da ein Knoten geplatzt ist, weil sehr viel Frust weg ist, weil Stress weg ist, weil sie jetzt verstehen, wie es geht, weil da ist so viel Angst, was falsch zu machen. Das ist Wahnsinn. Da ist so viel Druck drauf. Und alleine dieses Feedback, was ich da bekomme, das ist absolut die Bestätigung dafür, dass das gebraucht wird und dass das der richtige Weg ist.
Aber dein Bestreben ist schon, dass du sagst, ich würde gerne diese zwei Sachen auch eher miteinander kombinieren, absolut, dass sie auch so wahrgenommen werden. Ja. Stichwort Außendarstellung sozusagen, ne?
Genau, langfristig soll das zusammenfließen. Im Moment ist es so, dass ich meistens entweder in der Attraktion, Fotoproduktion tätig bin oder eben dann beratend für ja selbstständige Unternehmen und Brands in der Strategie. Idealerweise ist es halt so, dass ich von der Strategie über das Konzept dann in die Produktion auch gehe, also eben dann auch die Umsetzung für den Content dann mit übernehme. Genau, da habe ich schon einige Aufträge gehabt, aber im Wesentlichen ist es meistens entweder Artdirektion, Produktion oder Strategie. Ja, ich glaube aber, das liegt ein bisschen auch noch daran, dass also basiert so auf meiner Zielgruppe. Ich mache das total gerne, dass ich eben sehr viel auch mit Beginnern arbeite, die eben noch nicht jetzt schon 10 Jahre am Markt sind und auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Und die sind erstmal mit der Basis, also dem der Strategie, dem, was sie jetzt als erstes angehen müssen, erstmal schon gut beschäftigt. Und die sind dann schon froh, wenn sie ihre eigenen Content-Pieces sozusagen kreiert und umgesetzt bekommen. Und ich denke, da kann man sozusagen auch ein bisschen mitwachsen, wenn dann da irgendwie erstmal das Unternehmen sich gesettelt hat, dann sind die auch bereit, dann mehr ihre Content-Produktion abzugeben. Im Moment behalten sie das gern noch bei sich.
Hast du die auch vorher hingesetzt und wirklich diese strategische Sache für dich ausgearbeitet? Also wirklich so ein neues Buch angefangen, was du eben meintest, aufgeklappt?
Ich habe mir tatsächlich auch Unterstützung geholt, weil ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man eben die Perspektive von innen heraus nicht einnehmen kann. Dann auch mal, ich habe eine Business Coach dazu genommen, die mir irgendwie wirklich gut von außen Input gegeben hat, die auch bei der Mindset-Arbeit geholfen hat. Und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man selbst ein bisschen feststeckt oder eben einfach nicht mehr so den Weitblick hat oder den Draufblick, wie auch immer. Da ist wirklich ein Coaching, eine Beratung, ein Training wirklich Gold wert. Und deswegen, weil aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wie hilfreich das sein kann, weiß ich eben auch, wie hilfreich dann in der Content-Strategie da eine helfende Hand und ja, manchmal auch nur ein Zuspruch ist, weil oft ist schon so viel da, aber die Unsicherheit ist so groß, dass da kein souveräner Weg sich zeigt, der aber eigentlich schon da ist.
Also quasi, das Gold muss nur gehoben werden.
So ist es, genau. Ja. Aber ich muss da schon oft sehr früh, sehr vorne anfangen. Das mache ich auch gerne, dass man die Positionierung und alles nochmal einmal komplett settelt. Da ist man wirklich überrascht, wie oft auch schon langjährige Brands unterwegs sind, die sich aber über solche Dinge noch nie richtig so Gedanken gemacht haben. Wo halt sehr viel aus dem Bauch heraus passiert, was auch lange gut ging. Vor allen Dingen so lange, wie dann nicht so viel Konkurrenz am Markt war für bestimmte Nischen. Aber das gehört für mich absolut dazu, die Basisarbeit, da wirklich drauf zu gucken, wer ist die Zielgruppe, wer sind wir eigentlich, wo wollen wir hin mit dem Ganzen, das ist irgendwie gehört für mich genauso dazu.
Ja, ich finde es spannend, den Weg, den du da genommen hast. So wirklich, also wirklich aus dieser Otto-Film, Fernseh, Fotostudio-Produktion raus. Ja, ich meine, wenn du das 9 Jahre lang gemacht hast, kennst du dich auch sehr damit aus.
Ja, das ist wirklich, da profitiere ich sehr von, dass ich da eine bestimmte Gelassenheit einfach jetzt so mitbringen kann. Ne? Also das ist einfach, das kann man auch nicht faken. Also das ist dann das, was man eben, das ist die Erfahrung, die man dann mitbringt über die vielen Jahre.
Am Anfang faket man das?
Ja, klar, kein Problem. Doch, ich erinnere mich schon an viele aufregende Situationen. Also da hätte ich gerne so ein bisschen mehr Gelassenheit von heute gehabt. Aber das gehört ja auch mit dazu und ist ja auch schön. Das ist doch super, wenn man sich da entwickeln darf und so.
Versuchst du dann auch immer bei diesen ganzen externen Produktionen, wenn du jetzt nicht mit dem Content-Marketing und einem Kunden selber die ganze Zeit arbeitest, immer mit einem ungefähr gleichen Team zu arbeiten? Also ich finde das immer, ich sage das jetzt aus der persönlichen Erfahrung raus, finde es ganz gut, wenn die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, wissen, was man in der Artdirektion für bestimmte Sachen will, möchte.
Ja, also da gibt es natürlich zwei Sachen. Zum einen ist die Produktion nur so gut wie das Briefing. Das heißt also, ich lege sehr viel Wert auf ein gutes Briefing. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich natürlich einen Pool an ganz, ganz tollen Haare, Make-up-Stylisten, Fotografen, Videografen, eben auch aus meinem Kollektiv zum Beispiel an der Seite habe. Und ich, wenn ich eigene Marken betreue, also wirklich Grund auf die Produktion leite, dann habe ich meistens für jeden Kunden ein festes Team, was aber nicht immer dasselbe Team ist. Denn ich suche ja auch nach Bildsprache aus und nach Kompetenz. Und ich hatte das eine Zeit lang, dass immer zwei Brands relativ schnell hintereinander produziert haben und ich wollte nicht, wenn das eine Team krank ist, für die andere Produktion, die Leute direkt mit ausfallen, dass da der Pool auch immer so ein bisschen ja sich erweitert und dass, also ich schätze wirklich meine Artists sehr, mit denen ich eben dann seit 20 Jahren schon arbeite. Das ist ganz toll, das ist immer wie so ein Klassentreffen, wenn man sich schon so lange kennt und man kennt die Macken und man kennt die Vorzüge und man weiß einfach, wie man zusammen funktioniert. Aber ich lieb das auch, einfach mit neuen Menschen zu arbeiten und neuen Input zu bekommen.
Ja, ich hatte das beim Gespräch mit Thomas Fähnrich, wo wir so ein bisschen darüber geredet haben, dass das auch seine Vorteile hat, wenn man es macht wie Flight Crews, die ja immer willkürlich zusammengewürfelt werden, damit halt die Abläufe eingehalten werden und nicht diese...
Also ich habe sehr viel Respekt vor Prozessen. Ich finde das richtig und wichtig. Ich weiche da auch nicht so gerne von ab, weil eigentlich ich eh auf schlanke Prozesse stehe, wo gar nicht so viel wegfallen kann. Das heißt, im Idealfall hat man da gar nicht so viel Spielraum. Und es gab mal ein Art Buying, mit dem ich enger verknüpft war. Da hieß es, sie mag Reibung am Set und würfelt die Leute so zusammen, dass es besonders knallt.
Okay.
Kann ich nicht verstehen. Also bei mir wirklich, da soll gute Laune sein und da soll sich Kompetenz ergänzen und da ist Respekt angesagt und wenn das Budget das hergibt, kämpfe ich dafür, dass es gutes Essen gibt, dass es Nachmittagsschokolade gibt, gute Musik und dass wir eine gute Zeit haben. Das ist mir mindestens genauso wichtig wie die Kompetenz.
Ja, das ist ja auch stressig. Also egal, wie es ist, was wir eben hatten, jede Produktion hat sowieso schon ihre eigenen Reibungen. Mir fällt nämlich gerade was ein, was ich letzte Woche gesehen habe. Gibt die Doku zu der Aufnahme von der Combat Rock von The Clash. Die haben ein Jahr lang nichts anderes gemacht als geprobt und viel Reggae. Und die waren auf einmal richtig gut. So, das war dem Produzenten aber zu gut. Und dann ist in der Dokumentation, wie der während die aufnehmen, der lässt hier die ganze Zeit dasselbe spielen und er schmeißt Leitern rum, Tische um, nur damit die Fehler auf der Aufnahme.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, weil das ist ja das, was gerade auch in aller Munde ist, dass so eine gewisse Authentizität einfach wichtig ist, dass nicht mehr alles hochproduziert ist, nicht immer alles super perfektionistisch umgesetzt ist, weil man will sich ja identifizieren, man will so eine bestimmte Nahbarkeit und auch in der Musik. Tatsächlich, also bei vielen Bands liebe ich das live, aber ich höre mir dann die Studioalben nicht an, weil das ist irgendwie, das erreicht mich dann auch nicht. Ja. Ne? Also das ist halt was anderes.
Fällt übrigens gerade ein, das war nicht Come It Rocked, sondern die irgendwie in die andere, die doppelt.
Das hätte keiner gemerkt.
Nein, aber da hast du völlig recht. Ich habe das dann bei uns auch in der Agentur oft mitbekommen, dass sie dann wirklich dann überlegt haben, welchen Look sie für ihre Feeds jetzt generieren.
Also ich muss schon sagen, da ich ja in meinem Werdegang schon immer Wert drauf gelegt habe, was besonders gut aussehen zu lassen und besonders hochwertig und besonders stilvoll und ästhetisch, das ist manchmal für mich schon noch... Ja, es ist schwierig. Es ist einfach, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man ist anders sozialisiert, man hat eine andere Ästhetik, man muss sich da wirklich ein bisschen dran gewöhnen. So eine Gen Z hat natürlich ein ganz anderes visuelles Verständnis für die Dinge. Und ja, da bin ich dran. Ist jetzt nicht so, als wüsste ich nicht, was gerade so angesagt ist, aber ich kann nicht immer sagen, dass es meine Form der Ästhetik ist, so grundlegend.
Nee, vor allem, weil vieles davon ja auch so ein Clash of Aesthetics ist, was ja auch richtig ist, so soll es ja auch sein.
Aber was kommt, ja,
Bin mir nicht sicher, welchen Underground-Look der 90er gemächt mit irgendwas ich gerade in der Fußgängerzone an mir vorbeigegangen ist.
Witzig, ne? Also das ist ja, das kennen wir ja alles schon. Das finde ich auch, und auch schön zu sehen, wie sich das eben genau weiterentwickelt, ne? Wie sich das dann noch matcht mit anderen Dingen. Gerade Mode, ich liebe ja einfach, wie sich das entwickelt, ne? Ich muss nicht alles mitmachen. Irgendwie, da kriegt man ja auch so eine Art von Gelassenheit. Aber es ist doch schön. Ich bin auch gerne in Berlin und lass mich da so treiben im Sinne von, was gibt's da auf der Straße, die Looks und Outfits und so. Das ist in Hamburg schon sehr konform geworden. Da ist nicht so viel Inspirierendes dabei. Aber das, ich weiß noch im Studium, was habe ich Geld für Magazine ausgegeben, ne? Also Grafikmagazine und so. Also Wahnsinn. Ich habe eigentlich meinen ganzen Studienunterhalt in Papier investiert und habe die auch geliebt und wirklich lange, lange mit mir getragen. Die sind immer umgezogen und umgezogen mit mir, weil das einfach wie immer wieder schön war, da reinzugucken. In der Zeit, wo ich noch viel Grafik gemacht habe, habe ich mich da auch inspirieren lassen. Und das ist einfach heutzutage, da wird man ja zugeflutet mit Inspiration, beziehungsweise ja auch sehr viel Gleichförmigkeit. Ne? Das war früher, fand ich, etwas ein bisschen vielschichtiger.
Tatsächlich so, weil es nicht so schnell gegangen ist, dass der Trend kam und wieder ging.
Ja.
Und man musste mehr Zeit darin investieren, es zu entdecken vielleicht. Ich weiß nicht, wie man sagen kann. Also die Zeiträume waren länger so für alles, bis da mal sich was durchgesetzt hat. Das ist natürlich heute alles viel, 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 viel schneller. Ne?
Und flacher. Also man hat nicht mehr so Subkulturen. Also ich nehme die zumindest nicht mehr so wahr. Ich stecke natürlich auch nicht mehr drin. Aber früher war das ganz klar, da wollte man auch gerne irgendeine Art von Subkultur angehören. Und das hat sich in allem gezeigt, in der Musik, in der Mode, in der Kunst, in allem, was man eben selbst, ob man jetzt auf dem Scooter daherkam, im Auto oder auf dem Fahrrad, auch das war ein Statement am Ende.
Schon,
ne? Ja. Also und das gibt's so nicht mehr, nehme ich, wie gesagt, nur auf jeden Fall so auch nicht mehr wahr, aber ja, die Dinge nehmen so ihren Lauf. Ne?
Es ist halt jetzt wirklich so, manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man in den realen Cyberpunk-Roman auf einmal lebt, wo es alles nur noch so ein bunter Clash of Influences ist. Du kannst einzelne Stile identifizieren, die dann aber wieder neu kombiniert worden sind mit irgendeinem Manga, den man nicht kennt. Natürlich gibt's da auch immer noch Unterscheidungen in Subkulturen und so, ne?
Mhm.
Aber die Schnelligkeit ist einfach. Und ich hast das auch in der Beratung, dass halt Kunden dann mit sowas auf einen zukommen und sagen, hey, das müssen wir jetzt aber auch machen.
Ja, total. Das ist halt diese Unsicherheit, die ich auch meinte, ne? Also bis da mal ein wirklich gefestigter Weg herrscht, wo dann auch solche Optionen nicht mehr unbedingt als sofort für mich geltend angenommen werden. Das dauert halt natürlich eine Weile. Und dann kommen halt ganz schnell so, ach guck mal, das ist doch eine super Idee. Eben, die machen das auch. Und wie sieht's denn aus? Und dann ist immer die Frage, was ist das Ziel? Was ist der Mehrwert dahinter? Brauchen wir das wirklich? Stärkt das unsere Marke? Da sind ja tausend Fragen, die man sich stellen muss, bevor man so ein neues Format startet. Und ganz oft ist die Antwort einfach nein. So, und
das sagst du dann. Du sagst dann auch nein?
Ja, unbedingt. Aber das ist ja das Tolle. Also ich finde wirklich, während ich in der Art-Direktion manchmal tatsächlich auf Menschen treffe, die immer denken, sie wüssten es so und so besser, ist das in der Content-Strategie-Beratung gar nicht so, weil da wirklich ein echter Need ist und eine wirkliche Bereitschaft zu lernen. Und das wird total super angenommen. Das ist irgendwie sehr dankbar. Es ist ein ganz schönes Miteinanderarbeiten. Und da ist dann auch Vertrauen da, dass wenn ich sage, das machen wir nicht, das ist nichts. Also das aus tausend Gründen, die ich ja eben dann auch benennen kann, dann ist das sofort vom Tisch auch.
Ja, also ist der Kniff, den du dann, nicht der Kniff, aber der Hebel eher, den du dann anwendest, zu sagen, nein, aber lass uns das machen, das ist besser.
Ja, zum Beispiel, ja. Genau, und ich finde auch nicht, also unabhängig davon, dass so eine Strategie natürlich nicht in Stein gemeißelt ist und dass es ja auch alles Spaß machen soll und dass man auch experimentieren soll, aber man muss jetzt nicht wöchentlich neue Formate raushauen. Man kann sich ja auch erstmal mit Formaten etablieren und man kann sich da auch erstmal reinfühlen und die weiterentwickeln. Man muss halt nicht ständig irgendwelchen Trends folgen und damit hecheln sozusagen, sondern man kann erstmal ein Bewusstsein und ein Selbstbewusstsein für die Dinge entwickeln, die man schon umsetzt. Und die optimieren und muss nicht immer wieder was Neues aufsetzen.
Ich finde, das kann man sogar schon fast als komplettes Lebens- und Arbeitsmotto nehmen, wenn ich ganz ehrlich
bin. Finde ich auch gut. Naja, als Lebensmotto, da darf schon noch öfter was Neues passieren. Da darf auch der Zufall mal eingreifen und da darf ein bisschen Abenteuer dabei sein. Ne, das würde ich jetzt bei meinen Kundinnen erstmal nicht voraussetzen, dass die Content-Strategie ein reines Abenteuer sein sollte. Aber ja, es lässt sich bestimmt auf andere Lebensbereiche übertragen.
Ich meinte auch eher den Arbeitslebensbereich, nicht den normalen Lebensbereich, wenn ich ehrlich bin. Wir haben das in einem anderen Talk, da kam nämlich auch die Frage auf, was man seinem jüngeren Ich raten würde. Aber das war so die Frage, die mir dann gestellt worden ist. Und ich so, ja, ich würde sagen, sag einfach öfter ja.
Machen's.
Also so ähnlich, glaube ich, wie deine Reaktion mit so, ich bin jetzt in einer anderen Unit und mir wird vertraut, das zu machen. Dann sage ich ja, weil die werden ja schon wissen, warum sie mich gefragt haben.
Ja gut, das ist das Ding mit den Komfortzonen. Ne? Ich finde es immer wichtig, die wahrzunehmen und auch zu respektieren dann in einem gewissen Maß. Aber das Leben findet halt, ist auch irgendwie so ein Kalenderspruch, ne? Aber außerhalb statt oder beziehungsweise ist immer gut dran rumzukratzen und sie zu erweitern und zu gucken, was sonst noch so geht. Und ich finde auch, da gibt es Phasen, da ist man mutiger und da wagt man mehr, so, auch im beruflichen Sinne, wenn man Phasen hat, wo es gut läuft, da kann man auch mehr riskieren. Und dann gibt es wieder Phasen, da ist es auch okay, sich in der Komfortzone ein bisschen mehr zu bewegen.
Also ja, als Sicherheitsnetz sozusagen.
So ja.
Ja. Genau. Wenn ich falle, dann falle ich wenigstens weich.
So, ja, genau. Ja, und so ein bisschen stolpern lernt man ja auch, das hatten wir ja vorhin schon. Man muss ja nicht immer gleich fallen, aber stolpern ist okay.
Auch das klingt nach einem super Schlusswort schon fast. Aber trotzdem, es gibt jetzt noch die Lightning Round. Natürlich, natürlich. Welche Soft Skills hältst du für völlig unverzichtbar, egal in welchem Bereich du arbeitest?
Empathie und Respekt. Absolut. Das ist meine Superpower. Ich merke sofort, wenn irgendwas nicht läuft, wenn irgendwas im Busch ist, ich kann da, wenn jemand sich nicht gut fühlt, das merke ich sofort und kann dann da eben mit viel Respekt gegenarbeiten und gegensteuern und die Leute abholen, an die Hand nehmen. Das finde ich super wichtig, auch im Zusammenhang eben, wie andere Leute mir begegnen. Ich finde immer, wenn man beides im Gepäck hat, dann fühlt man sich wohl und das ist absolut meine Antwort.
Top-Antwort. Aber es gibt ja auch keine falsche Antwort, aber eine Top-Antwort.
Nee.
Nee, aber das forderst du auch für dich ein,
ja.
Respekt und Empathie. Also es ist nicht nur was, wo du jetzt ein Giver bist sozusagen, sondern...
Nee, das finde ich ist wirklich maßgeblich für eine gute Zusammenarbeit, egal wo.
Mhm. Welchen Skill würdest du denn sagen, ist in der Zukunft wichtig? Also auch welcher Skill, also welcher fachliche Skill von mir aus auch?
Fachlich, ja, weiß ich jetzt nicht, aber Anpassungsfähigkeit, Neugierde, dass man eben mitgeht mit den Dingen, erstmal was ausprobiert und nicht sofort sagt, möchte ich nicht. Da, klar, bei den ganzen Technologien, die noch auf uns warten, da kann man ruhig neugierig bleiben, nicht so viel Angst haben, direkt irgendwie was falsch zu machen, sondern sich da reinstürzen, mal gucken, welcher Part davon vielleicht auch für einen selbst adaptierbar ist, dass man nicht immer nur das große Ganze direkt als Bedrohliches empfindet, sondern sich mal guckt, welcher Part davon könnte für mich sein. Und diese Anpassungsfähigkeit finde ich super wichtig.
Welche 3 Apps oder Tools musst du immer mithaben? Egal, ob jetzt eine App oder wieder ein Notizbuch. Egal.
Ja, genau. Also privat ist wahrscheinlich ein bisschen noch anders als beruflich. Privat brauche ich auf jeden Fall Google Maps. Ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn, gleich null. Google Maps führt mich überall hin. Auf jeden Fall. Das Gleiche gilt dann hier für die HVV-App und den Öffis, wie ich von A nach B komme. Keine Ahnung, aber die App, die führt mich. Und das Dritte, ja, wahrscheinlich WhatsApp. Ne, hat ja jeder, aber Kommunikation finde ich auch wichtig und beruflich, ja, ich weiß nicht. Also was ich sehr häufig nutze, sind natürlich solche Dinge wie CapCut, InShot, also alles, um Content zu bearbeiten. Das ist auch wirklich verrückt, wie sich das gewandelt hat, dass ich das sehr viel am Handy mache. Das ist wirklich schräg. Da habe ich natürlich viel größere Kanonen schon auf Spatzen gerichtet in meinem beruflichen Leben. dass das jetzt alles am Handy stattfindet, ist wirklich crazy. Da fällt mir jetzt gar keine dritte App ein. Wahrscheinlich ChatGPT nutze ich auf dem Handy auch viel. Oder auch auf dem Desktop, ist ja egal, ist ja eine App, so oder so. Ist mein Mitarbeiter. der ist völlig integriert, ja.
Der hat 24 Stunden verfügbar.
Den würde ich nicht mehr missen wollen, nee.
Interessant, dass du genau die, so ein bisschen die App sagst, alle Apps, die so in der Kreativbranche und von kreativen Menschen, von einem gewissen Teil davon, oder manchmal einen größeren Teil, glaube ich, vielleicht der lauteste Teil, ich weiß nicht, so verdammt und verteufelt werden.
Natürlich, aber das ist ja der Wandel, den ich vorhin ansprach, in der Frage vorher. Ja, ich bin gelernte Mediendesignerin. Ich habe natürlich alles gelernt, mit den richtigen Programmen umzusetzen. Ja? So, das muss man loswerden. Das ist ein Mindset, was ist nicht zukunftsförderlich und das ist nicht zukunftsgerecht. Das muss man loslassen. Dinge verändern sich.
Ja, manchmal ein bisschen den Eindruck, das ist den Leuten, die zum allerersten Mal gesagt hat, wir machen Desktop-Publishing, anstatt mit Schere, Papier und Kleber alles zu machen.
Digital, Fotografie, all diese Dinge, ne? Die kommen halt irgendwann und ja, face it, sie bleiben.
Ja, weil deswegen habe ich auch so ein bisschen nach den Tools gefragt, weil eigentlich sind es alles auch nur Werkzeuge, so, ne?
Ja, genau. Ja. Und damit kann man gute Dinge machen, aber auch schlechte Dinge. Es kommt ja immer drauf an, wer sie bedient und da sehe ich mich halt einfach als kompetent.
Sehe ich aber tatsächlich genauso. Nicht nur, weil ich ein Spielekind bin und gerne Sachen ausprobiere, aber genau wie das, was wir jetzt gerade machen, worüber wir das aufnehmen, das wäre einfach vor 2 Jahren noch. Man hätte es irgendwie über Zoom gemacht und irgendwie... Und jetzt ist es einfach ein gutes Tool und es muss funktionieren, wenn ich es anschalte.
Ja, bin ich dabei.
Es nützt mir nichts, wenn das mal funktioniert und mal nicht funktioniert.
Habe ich keine Lust. Nein, das muss funktionieren und es muss mir das Leben leichter machen. Wir haben eh schon so viel auf dem Zettel, da darf die Technik irgendwie wirklich eingängig und leichtgängig sein und Spaß machen.
Ja, es schließt auch so ein bisschen an, was du eingangs gesagt hast, dass du kreativ organisiert bist, sozusagen.
Ja, schön gesagt, ja. Genau so.
Aber so schafft man Effizienz auch in dem Fall, so, ne? Indem man halt einfach sein Toolset parat hat.
Ja.
So, sonst kann man nicht kreativ effizient sein.
Ich glaube, das ist einfach auch ein Skill, was man mitbringen muss oder sich aneignet oder etabliert über die Jahre.
Würdest du das sagen, dass du den Skill entwickelt hast oder ist das schon so?
Nee, das ist schon, wurde mitgeliefert.
Talent. Es ist talentliche Arbeit.
Es wurde einfach mitgeliefert, nehme ich.
Aber ist doch schön, weil oft werden ja, sag ich mal, herrscht so ein Bild vor, ähnlich wie bei dem Generationenbegriff, Gen Z sind so, Gen Alpha sind so, Gen X sind so, herrscht ja auch so ein bisschen das Bild der kreativen Person vor.
Ja, so wie das Leben so ist, ne? Die einen sind so, die anderen anders und am Ende kann man irgendwie, keine Ahnung, die Talente und Vorlieben und was man so mitbringt an Skills, auch nicht an der Nasenspitze ansehen, das ist halt so. Und es ist doch schön, dass das nicht immer sich erfüllt, dieses Klischee vom Kreativen, sondern dass da die Szene auch bunt ist.
Ja, vor allen Dingen, weil ja gerade, ich meine, sei ehrlich, ist auch alles viel durchwachsen von weißen alten Männern, auch schon immer gewesen, deren eigenes Ego größer ist als vieles andere.
Ja, also ich liebe das, dass es auch das, was hinterher wächst, dass wie es dann eben auch noch eben so Kreativszenen gibt, die dagegen arbeiten, die wo eben Gott sei Dank nicht alles nur weiße alte Männer sind, sondern eben da viel passiert und ja, ist auch schön, auch ein Teil davon zu sein.
Eben, finde ich nämlich auch so, dass man auch eine Veränderung in der kompletten Branche und auch unterschiedliche Teile, gut, manche Jobs fallen halt einfach weg, das ist so, dafür wachsen aber andere nach, von denen, wo niemand gedacht hätte, dass das ein Job sein könnte.
Den muss ich mich ja auch stellen in der Fotoproduktion, da werden gerade ganze Welten umgeschmissen, aber wir gucken mal, wie es kommt, also...
Wer war das? Ich hatte im Newsletter. Der Zahlungsdienstleister, wie heißt denn der noch, den alle benutzen? Klarna. Klarna hat letztes Jahr irgendwie angeblich 30 Millionen gespart, indem sie alle Agenturen gekündigt haben und alles nur in-house mit KI machen.
Ja, aber auch da brauchen Sie noch Kreative, die die KI steuern. Also das kann jetzt auch nicht jeder machen und bewerten, was ist gut und was ist schlecht und was ist einfach auch Nonsens und was ist Ästhetik, was ist designrelevant und was nicht, was ist gerade angesagt. Also da gibt es ja so viel, das Fass ist einfach riesig von Dingen, die da immer noch an Know-how vorherrschen müssen. Das kann nicht jeder.
Karin, es war mir eine wahnsinnige Freude, dich heute zu Gast gehabt zu haben.
Ganz meinerseits, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Anfrage.
Wirklich eine spannende, ich glaube neudeutsch sagt man Journey, ich sage jetzt trotzdem noch Reise, die du da gemacht hast.
Ja, das stimmt. Und
ich bin gespannt, wo das demnächst auch hingeht, mit allen Veränderungen, die wir jetzt gerade auch so ein bisschen diskutiert hatten. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Irgendwas, was du unbedingt noch den Hörerinnen und Zuschauerinnen sagen möchtest?
Ja, vielleicht einfach, das, irgendwie sind wir darauf gar nicht gekommen. Ich bin ja sozusagen wieder Gründungsmitglied der Digital Media Women in Hamburg, in dem Quartier Hamburg. Das gibt's eigentlich bundesweit. Das heißt also, alle, die uns hier zuschauen und zuhören, haltet mal die Augen und Ohren offen. Es gibt immer richtig coole Events, die wir anstoßen, wo es eben darum geht, um so klassische Dinge wie Female Empowerment, aber eben auch im Bildungsbereich, dass wir also Future Skills fördern. Das heißt also, wir haben eine Akademie, wo wir eben auch diese Future Skills vermitteln wollen, wo es halt wirklich tolle Inhalte gibt von Networking eben über auch Education, und es ist einfach ein tolles Miteinander mit Frauen und auch Männern, und alle sind willkommen, und haltet Ausschau nach Events in eurer Nähe.
Das klingt voll spannend. Toll.
Ja, super.
Können die Leute dich dann jetzt darauf auch ansprechen, quasi?
Ja, unbedingt, natürlich, absolut. Das Ehrenamt ist mir eine Herzensangelegenheit, da bin ich immer für offen. Klar, unbedingt.
Also dann in diesem Sinne, sprecht Karin darauf an, sprecht Karin aber auch auf ihre Jobsachen an, natürlich.
Ja, unbedingt. Das ist mir auch eine Herzensangelegenheit.
Genau, bei jeder Gelegenheit. Haltet sie auf der Straße an, wenn sie durch den Hamburger Regen geht.
Ja, wenn ich gerade im HVV-Bus sitze und bei Google Maps gucke, wo es lang geht. Unbedingt gerne.
Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Restnachmittag.
Ja, danke dir und auch.
Bis vielleicht zum nächsten Mal. Alles klar.
Ja, mich freuen. Bis dann.
Ciao. Hi, Stefan aus dem Schnitt hier. Das war eine super Folge und ich habe super viel Spaß dabei. Aber woran ich auch Spaß habe, ist jede Woche einen eigenen Newsletter zu verfassen. Der nennt sich Kreativ-Kurativ, wer es noch nicht weiß. Der kommt jede Woche Dienstag um 15 Uhr raus. Und in dem, das sagt schon so ein bisschen der Name, kuratiere ich Sachen, die mir unter der Woche untergekommen sind. Das sind halt Dinge wie Artikel, Essays, Webseiten, nützliche Tools, die mir so das Leben als Creative Director und Projektleiter, Manager, wie man es nennen mag, erleichtern. So kleine Alltagshelferlein für macOS und iOS. Und ja, dazu noch YouTube-Video der Woche, freie Schriften, die mir unterkommen, sowas halt. Wer Lust hat, den gerne auch abonnieren. Ich habe Spaß daran, das zusammenzustellen jede Woche. Und alles klar, wir hören und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode des Kreativ-Corner-Podcasts. Bis dahin dann. Ciao.